Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr das? So Situationen, wo man einfach nur fertig ist und nicht mehr weiß, wie geht es jetzt weiter? In der Bibel wird berichtet vom Volk Israel in der Wüste. Und wir können uns das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, in der Wüste zu sein. Im Siegerland regnet es ja gelegentlich. Wüste, das bedeutet aber nicht nur Trockenheit. Wüste ist auch ein Bild für Durst, inneren Durst, für Unsicherheit, für Angst, für die Frage, wie geht's weiter. Und so können wir das auch bildlich auf unser Leben übertragen, das Leben in der Wüste. Wir leben auch sozusagen in der Wüste, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Unsicherheit, von Ängsten, von dieser Frage, wie packe ich das alles? Ob es nun gesellschaftlich, politisch ist, da fragen wir uns, wie geht es weiter? Ob es bei der Arbeit oder Schule ist, wo der Stress scheinbar immer mehr wird? Oder ob es persönliche Dinge sind, die jeder oder viele von uns auch heute Morgen mitgebracht haben. Vielleicht Trauer, vielleicht Krankheit, Ängste, Streit, was auch immer. Und so lade ich uns ein, dass wir in einer neuen Predigtreihe, die heute beginnt, mal darüber nachdenken. Was bedeutet es, dass das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, was sie dort mit Gott erlebt haben und was das sozusagen für unsere persönliche Wüste bedeuten kann. Wir haben Texte aus dem zweiten Buch Mose, aus 2. Mose 17 und 18. Und als erstes hören wir heute 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste, sinn weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unseren Kindern, unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meribah, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Amen. Das Volk Israel war unzufrieden. Sie hatten nichts zu trinken. Das ist bei uns selten das Problem, aber unzufrieden sind wir auch. Und so übertragen wir es auf uns und fragen heute in der Predigt, was ist, wenn ich unzufrieden bin? In dieser Predigtreihe haben wir immer einen ähnlichen Aufbau. Wir fragen immer zuerst, wo ist eigentlich das Problem? Wir fragen dann, wie Gott helfen kann. Und wir fragen als drittes, was wir tun können. Also erstes, wo liegt das Problem? Eigentlich hätten die Israeliten nur jubeln können. Gott hatte sie aus Ägypten befreit. Aus dieser schrecklichen Sklaverei. Und dann hat er sie gerettet in einer spektakulären Aktion, dass sie durch das Meer zogen und die Ägypter, die sie verfolgten, die konnten sie nicht verfolgen, die wurden dann versanken dann im Meer. Was für Wunder! Und dann ging es in die Wüste und sie hatten schon erfahren, dass Gott für sie gesorgt hatte. Im Kapitel vor unserem Predigtext, da erfahren wir, dass Gott ihnen Wachteln und Manna gab, dass er sie versorgt hatte, dass sie was zu essen hatten. Und nun hatten sie wieder Durst. Und sie hätten sich erinnern können an das, was Gott schon getan hat und gesagt, Gott hat uns gerettet, Gott hat uns schon mal was zu trinken gegeben, Gott hat uns was zu essen gegeben, dann wird er doch jetzt auch für uns sorgen, oder? Aber es passiert genau das Gegenteil. Die Leute fangen an zu hadern und zu murren, steht hier in unserem Text. Offensichtlich hatten sie völlig vergessen, was Gott schon alles für sie getan hatte. Kennen wir das auch? Dass wir schon ganz vergessen haben, was Gott uns schon so alles gegeben hat in unserem Leben? Und dass wir denken, also jetzt kann er uns gar nicht mehr helfen. Und auch wir werden dann unzufrieden und meinen, ach, wir kommen irgendwie zu kurz. Gott kümmert sich nicht um uns. Das ist das erste Problem. Die Vergesslichkeit und eben das mangelnde Vertrauen zu Gott. Nicht umsonst heißt im Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen so oft. Und damit verbindet sich ein weiteres. Wer unzufrieden ist, der neigt dazu, anderes zu glorifizieren. Also entweder das, was andere haben, denen es ja immer besser geht, oder die Vergangenheit, das kommt auch ganz oft vor. Nicht typischer Spruch, früher war alles besser. Sehen wir auch hier, der Mensch hat sich ja nicht geändert seit biblischen Zeiten. Gibt zwar ein bisschen mehr Technik, aber die Menschen sind immer gleich geblieben. Also Vers 3, die Leute murren und fragen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Im Nachhinein scheint das Leben in Ägypten auf einmal richtig gut gewesen zu sein. Da gab es wenigstens Wasser. Aber vergessen die Sklaverei, vergessen die Hiebe der Aufseher, vergessen die Perspektivlosigkeit. Man denkt nur an das Wasser. Kennt ihr diesen Gedanken auch? So dieses, früher war es eigentlich besser? Wenn man älter wird, kommt der Gedanke vielleicht noch häufiger. Es gibt ja auch mehr, woran man noch sich erinnern kann. Und wenn du diese Gedanken kennst, dann lade ich ein, mal so ganz nüchtern, sachlich, kritisch zu fragen, stimmt das eigentlich? Gab es vielleicht früher auch Dinge, die nicht in Ordnung waren? Es waren halt nur andere Sachen. Vielleicht sagt jemand, der älter geworden ist, ja früher war ich noch jung, da war ich noch gesund, da konnte ich noch dies, da konnte ich noch jenes. Ja gut, aber dafür musste man früher hart arbeiten oder konnte sich weniger leisten oder es war Stress mit Eltern, Schwiegereltern, mit Nachbarn oder sonst wem. Unser Problem ist, dass wir oft ja sehr ungenau vergleichen, indem wir nämlich das, was wir gerade jetzt haben, hauptsächlich negativ sehen und sagen, alles ganz schrecklich. Und die Vergangenheit dann auf einmal glorifizieren und sagen, ach, was war das doch schön damals. Und genauso hat das Volk Israel in der Wüste das auch schon getan. Das Problem, so machen wir uns selbst unglücklich. Und noch mehr, wenn wir so unzufrieden sind, dann zerstört das oft auch menschliche Beziehungen. Denn wenn irgendwas schief läuft, typisch menschliche Reaktion, auch hier wieder bei den Israeliten das Gleiche, irgendeiner muss schuld sein. Man muss ja einen Schuldigen finden. Beim Fußball ist das der Trainer. Nicht? Also die Dortmunder sind im Augenblick nicht so gut in der Tabelle. Gut, wird der Trainer gefeuert. In der Ehe erfahre ich immer wieder in Gesprächen, ist immer der andere schuld. Und beim Volk Israel? Na klar, Mose ist der Schuldige. Du hast uns aus Ägypten geführt. Du bist schuld. Sie hadert mit Mose, steht Vers 2. In Vers 3 nochmal, sie murrten wieder Mose. Also, Unzufriedenheit zerstört auch menschliche Beziehungen. Also, wenn du auf einen anderen sauer bist, warum nicht mal fragen, könnte es an mir liegen, dass ich so unzufrieden bin und der andere nur sozusagen der Sündenbock ist? Verschiebe ich vielleicht meinen Ärger nur auf einen anderen? Sehe ich vielleicht gar nicht, was der andere auch Gutes für mich getan hat? So wie Mose ja nun viel Gutes für das Volk Israel getan hatte? Das Problem geht aber noch tiefer. Letztlich ist das Hadern gegen Mose ein Hadern gegen Gott. Wir haben es in der Lesung gehört. Mose wurde ja von Gott berufen. Er ist der, den Gott eingesetzt hat, um das Volk Israel zu führen. Und wenn das Volk nun gegen ihn ist, ist es auch gegen Gott. Vers 2 sagt Mose, was hadert ihr mit mir? Und dann gleich danach, warum versucht ihr den Herrn? Damals hieß also, gegen Mose sein auch gegen Gott sein. Natürlich wäre das etwas anderes gewesen, wenn Mose sich irgendwas hätte zu Schulden kommen lassen. Aber das sehen wir hier nicht. Die Leute waren einfach unzufrieden damit, dass Gott sie in die Wüste geführt hatte. Und das bekam jetzt hier der Mose ab. Letztlich also ist das Problem, das tiefste Problem, die Beziehung zu Gott, das mangelnde Vertrauen. Wer unzufrieden ist, vertraut Gott nicht, dass er ihn oder sie versorgt. Der drückt damit aus, ich glaube nicht, dass Gott mir das gibt, was ich brauche. Der meint, selber zu wissen, ja, ich brauche noch das und das mehr, als was Gott mir gerade gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht natürlich ehrlich sein könnten im Gebet. Wir können natürlich Gott auch sagen, wenn uns etwas zu schaffen macht. Wir können ihm auch sagen, Herr, ich bin einfach schlechter Laune im Augenblick. Können wir alles im Gebet ehrlich ausdrücken. Aber es ist etwas anderes, ob wir darüber mit Gott reden im Gebet oder ob wir einfach missmutig in der Gegend herumlaufen und sagen, ist alles, ich spreche das Wort mal nicht aus. Und womöglich noch anderen die Schuld dafür geben, dass wir so unzufrieden sind. So zerstören wir die Beziehung zu Gott und oft auch die Beziehung zu anderen, entfernen uns von Gott. Ja, die Unzufriedenheit ist nicht nur ein menschliches Problem, es ist auch ein geistliches Problem. Und das sehen wir sehr anschaulich hier bei den Israeliten. Ein zweites, wie hilft Gott? Wie geht Gott mit der Sache um? Er hätte sagen können, also ihr Israeliten, jetzt habe ich euch schon so viel geholfen. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich habe euch versorgt. Und ihr vertraut mir immer noch nicht? Dann schicke ich euch einen Blitz vom Himmel und ihr seid alle vernichtet. Oder ich lasse euch jetzt jämmerlich verdursten. Dann werdet ihr schon sehen, was ihr von eurem Unglauben habt. Wäre verständlich gewesen. Aber es passiert etwas ganz anderes. Gott verspricht Mose, ja, er wird aus einem Fels Wasser herauslaufen lassen. Gott sorgt also wieder für sein Volk. Er überwindet das Misstrauen der Leute durch seine Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten dann doch recht beschämt waren und dachten, wir hätten doch eigentlich besser mehr vertrauen können. Ich habe das auch schon manchmal erlebt, dass ich irgendwie etwas gar nicht für möglich gehalten habe und gesagt habe, da kannst du auch nicht mehr helfen. Und dann hat Gott auf wundersame Weise eingegriffen und ich habe gemerkt, ach, was habe ich mir für unnötige Gedanken gemacht. Kennt ihr das auch? So ist Gott. Er lässt seine Leute nicht im Regen stehen, auch nicht in der Hitze der Wüste. Er hilft. Natürlich gibt es auch das Gericht, aber mit Jesus sind wir gerettet im Gericht. Und das ist das Größte. Gleich mehr dazu. Die Frage an Sie, an dich. Wie sieht die Wüste aus, in der du dich vielleicht gerade befindest? Und ich möchte dir Mut machen, Gott kann dir in dieser Situation helfen. Wir haben eben vom Andreas Weißelberg ein Beispiel gehört, wie Gott auch bei Dingen wie einem Handy, einem Smartphone helfen kann. Ich möchte euch auch noch eine Geschichte erzählen, die meine Frau und ich erlebt haben. Wir fahren ja gerne mit der Bahn und waren wieder unterwegs und hatten drei Gepäckstücke dabei. Und dann kam der Zug, lief ein, vorne war leerer, also ein bisschen nach vorne gelaufen und eingestiegen und schön Platz gefunden. Der Zug hielt 2 Minuten, ich war Bremen Hauptbahnhof, wir waren beim Olli und wir merkten auf einmal, hatten wir nicht 3 Gepäckstücke, jetzt haben wir nur noch 2. Es fehlte eins und zwar genau das, in dem die Wertsachen waren. Ich hatte gedacht, meine Frau, ne, sie hatte gedacht, ich hätte das Teil. Tja, also musste es wohl noch auf dem Bahnsteig stehen, die Tasche. Ich also raus an der verdutzten Schaffnerin, die ich fast umgerannt hätte, vorbei, ein Spur zu der Stelle, wo wir saßen und da die Bank, leer, die Tasche war weg. Und in dem Moment fingen die Türen des Zuges an zu piepen, würde also gleich abfahren. Was sollte ich machen? Hier nach der Tasche suchen, meine Frau alleine fahren lassen? Oder die Tasche verloren geben und einsteigen. Natürlich wollte meine Frau nicht alleine fahren lassen und stieg ein. Im letzten Moment, bevor die Türen sich gerade schlossen. Und dann ging ich durch den Wagen nach vorne zu meiner Frau und kam an einer Gepäckablage vorbei. Und zufällig sah ich, da stand unsere Tasche. Oh, wie ist die in den Zug gekommen? Hat sie irgendjemand da reingestellt? Also normalerweise nimmt man nicht irgendeine fremde Tasche und stellt sie irgendwo in den Zug. Da haben wir erlebt, ein Wunder Gottes. Der Herr hat eingegriffen. Und wir haben gestaunt und gesagt, wunderbar, was wir für einen Herrn haben. Ein kleines Beispiel, er kann immer helfen. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, aber ich bin so in Not und ich habe schon so lange gebetet und es ist noch nichts passiert. Kein Wunder. Ja, manchmal verstehen wir Gottes Handeln auch nicht sofort. Spätestens in der Ewigkeit werden alle seine Leute alles verstehen. Aber schon jetzt kann Gott auch in solchen Situationen helfen. Er kann Kraft geben durchzuhalten, Kraft geben nicht aufzugeben, auch im Gebet nicht aufzugeben. Und eines Tages in seiner Ewigkeit macht er dann wirklich alles gut. Da wird es dann keinen Durst mehr geben wie in der Wüste. Kein Durst im wörtlichen Sinne, aber auch kein Durst im übertragenen Sinne mehr. Kein Durst nach Leben, nach Liebe, nach Glück mehr. Noch etwas ist ganz wichtig in unserem Text. Das Wasser, das den Durst der Israeliten in der Wüste gestillt hat, kam aus einem Felsen. Und wir haben im Neuen Testament einen ganz interessanten Kommentar zu diesem Felsen. Da steht nämlich in 1. Korinther 10, der Fels aber war Christus. Wie fragt einer, steht doch nichts in unserem Text, dass da... Na, doch, sagt Paulus, da wirkte schon Jesus. Jesus im Alten Testament. Das ist ganz wichtig. Ich hörte mal von einer Geschichte, wo ein junger Prediger über diesen Text predigte und wunderbar erzählte, wie Gott seine Leute versorgt, alles wunderbar. Und dann kam ein älterer Bruder nach der Predigt aus dem Gottesdienst auf ihn zu und sagte, in meiner Bibel steht, der Fels aber war Christus. Wir legen diesen Text also, ja, zumindest sehr flach aus, wenn wir das nicht berücksichtigen, dass schon Jesus hier am Werk war. Wir müssen ja alle Bibeltexte immer im gesamtbiblischen Zusammenhang sehen. Und das ist das Wunderbare, dass wir ganz viele Stellen haben, wo wir erkennen, schon im Alten Testament ist Jesus am Werk. Wir hatten das Thema auch jetzt am Dienstag in der Bibelstunde, da sagte jemand, oh, habe ich mir so in der Form noch nicht begegnet, predige mal darüber. Siehe da, hat der Heilige Geist schon vorgesehen, dass das hier vorkommt. Kann man nochmal ausführlicher machen, aber hier schon mal dieses Jesus im Alten Testament schon dabei. Also, da wo wir in Not sind, hilft Jesus. Gott hilft durch Jesus Christus. Und das ist eben die größte Hilfe. Und so ist all diese äußere Hilfe damals in der Wüste, aber auch alle äußere Hilfe, die wir erfahren, da wo wir merken, dass Gott eingreift, alles das ist ein Zeichen für das Allerwichtigste, was Gott getan hat, nämlich für Jesus Christus. Für seinen Tod am Kreuz, für seine Auferstehung. Und das hilft eben auch gerade dann, wenn wir unzufrieden sind. Dass wir eben auch diese Unzufriedenheit bekennen können. Dass wir sagen können, Herr, mir fällt das so schwer, dir zu vertrauen. Schenk mir mehr Vertrauen. Hilf mir, dass ich zufriedener sein kann. Und dass ich dann diese Zusage hören kann, dass Jesus sagt, ich bin auch für deine Unzufriedenheit, für dein mangelndes Vertrauen ans Kreuz gegangen. Ich vergebe dir. Und durch meinen Heiligen Geist helfe ich dir, dass du wachsen kannst. Vielleicht zeigt er uns auch, dass das, was uns so gerade beschäftigt, gar nicht so wichtig ist. Vielleicht hat jemand Geldsorgen und fragt sich, komme ich über die Runden? Und dann kann Jesus zeigen, guck mal, du hast doch so vieles, was viel wichtiger ist als Geld. Ich werde trotzdem für dich sorgen. Und selbst dann, wenn wir ganz unten sind und wenn wir nur noch fragen, Herr, warum? Auch dann kann Jesus helfen. Wir bekommen oft keine Antwort auf diese Frage nach dem Warum. Jedenfalls keine direkte, persönliche. Aber die Hilfe ist dann die, dass Jesus sagt, ich verstehe dich. Ich bin bei dir. Jesus selbst hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war wirklich verlassen, weil er das Gericht tragen musste an dieser Stelle. Aber weil er so gefragt hat, kann er uns verstehen, sodass wir nicht verlassen sind, sondern immer erfahren können, er ist da, er hilft, er tröstet. Ein drittes und letztes, was kann ich tun? Was hat Mose getan, als das Volk ihn beschuldigt hat? Er hat gebetet, er schrie zum Herrn, lesen wir Vers 4. Das können wir auch tun. Wir können Gott alles ganz ehrlich sagen, egal ob es große Dinge sind oder kleinem. Unzufriedenheit, die entsteht ja oft durch kleine Dinge, manchmal durch kleine Dinge, die sich aneinanderreihen. Da stehe ich im Stau, dann finde ich auch noch keinen Parkplatz und zum Überfluss bleibe ich vielleicht mit der neuen Jacke auch noch irgendwo hängen und es steht ein großer Riss. Alles nicht schlimme Dinge, aber sie können einem die Stimmung ganz schön vermiesen. Wie schön, dass wir auch über kleine, in Anführungszeichen, Dinge mit Gott reden können. Ich kann auch darum bitten, dass ich einen Parkplatz finde. Ich habe schon öfter gebeten, dass ich etwas wiederfinde, was ich gerade verlegt habe. Wirkt fast immer. Nochmal der Vers, Psalm 103. Es hilft, sich zu erinnern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also sich zu erinnern, wo hat Gott mir schon überall geholfen? Wenn mir das vor Augen steht, dann hilft es mir zu vertrauen, er wird mich auch jetzt nicht im Stich lassen. Und wenn mir gerade nichts einfällt, wo er mir geholfen hat, ich könnte auch fragen, wo hat er anderen schon geholfen? Und darum ist es gut, dass wir uns immer gegenseitig erzählen, was Gott getan hat in unserem Leben, hier im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in Gesprächen, wo wir zusammen sind. Nicht, um uns gegenseitig zu beweisen, ach, ich bin fromm, mir hilft der Gott, der Herr. Nein, um uns gegenseitig Mut zu machen zum Vertrauen. Es ist ja nicht unser Verdienst, wenn er hilft. Es ist allein zu seiner Ehre, wenn wir davon berichten. Und wir finden das ja auch in der Bibel. Ganz viele Geschichten, wo Gott eingegriffen hat. Zum Beispiel hier in der Wüste, als die Israeliten Durst hatten. Gott hat schon so viel Gutes getan. In der Bibel, in der Geschichte der Christen, bis heute, in unserer Gemeinde. Vergesst das nicht. Manchmal ist es auch gut, Erfahrungen nicht zu vergessen, wo man schwach gewesen ist im Glauben. Wir fahren hier in Vers 7, dass Mose dem Ort hier einen Namen gegeben hat, beziehungsweise zwei Namen gegeben hat, nämlich Massa und Meribah. Massa heißt Versuchung und Meribah heißt Zankhader. Drückt also sehr schön aus, was hier passiert ist, dass sie sozusagen Gott versucht haben durch ihr mangelndes Vertrauen und dann Zank und Hader entstand, Zank auch mit Mose. Und diese Namen sollen die Israeliten bis heute und uns bis heute daran erinnern, was da passiert ist. Und wie unsinnig es eigentlich war, Gott nicht zu vertrauen. Und vielleicht haben wir auch solche Massa- und Meribah-Situationen in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, eigentlich unsinnig, dass ich da nicht vertraut habe. Aber ich habe gemerkt, wie klein mein Glaube eigentlich ist. Und das macht Mut, beim nächsten Mal zu sagen, diesmal bleibe ich dran. Diesmal vertraue ich, der Herr hilft. Und dabei ist es gut, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Sich nicht von diesen Gefühlen der Unzufriedenheit mitreißen zu lassen, sondern bewusst zu entscheiden, ich will vertrauen. Ich will Gott zutrauen, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und ich will ihm danken für das, was er mir gibt und nicht immer nur auf das Negative schauen. Nicht nur jammern, sondern danken. Und vertrauen, er meint es gut mit mir. Eine kleine Geschichte noch dazu. Ein Arzt besuchte seine Patienten im Altenheim. Ihm fiel ein 96-jähriger Mann auf, der immer zufrieden und freundlich war. Eines Tages sprach der Arzt ihn darauf an und fragte ihn, lieber Freund, was ist das Geheimnis deiner Freude? Lachend antwortete der alte Herr, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen ein, die helfen mir. Verwundert schaute der Arzt ihn an und fragte, zwei Pillen nehmen Sie täglich? Die habe ich Ihnen doch gar nicht verordnet. Verschmitzt antwortete der Mann, das können Sie auch gar nicht, Herr Doktor. Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille Zufriedenheit und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Was ist, wenn ich unzufrieden bin? Das war unsere Frage heute. Wir sahen, wie die Unzufriedenheit sich auswirkt, wie Gott hilft trotzdem und wie wir uns ihm neu anvertrauen können. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir das nicht nur hören, sondern ganz konkret erleben. Auf Gott können wir uns immer verlassen. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns nicht im Stich lässt. Damals die Israeliten nicht, uns auch heute nicht. Auch wenn wir unzufrieden oder unglücklich sind, hilf uns, dass wir uns neu an dich wenden, dass wir dir ganz vertrauen und dass du immer noch etwas tun kannst. Amen.
Wir wollen uns, wenn es möglich ist, zum Fürbittengebet erheben. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in Ehrfurcht stehen wir vor dir und beten dich an. Wir wollen dich loben und preisen für deine Gnade und Barmherzigkeit, dass du deinen eigenen Sohn für uns hingegeben hast. Jesus Christus, wir danken dir, dass du aus Liebe zu uns Menschen dem Vater gehorsam warst und am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hast. Dir gebührt alle Ehre. Jesus, danke für den Heiligen Geist in uns. Fülle uns ganz und stärke unseren Glauben. Lass uns nicht lau sein und hilf uns und lehre uns, stets im Vertrauen zu dir zu kommen. Wir bitten für unseren Pastor und unser Presbyterium um Kraft und Weisheit in der Führung unserer Gemeinde und um Segen und Bewahrung auch für ihre Familien. Wir bitten auch gerade für unsere jungen Familien, segne und behüte sie und hilf den Eltern, die Kinder nach deinem Willen zu erziehen. Für die kranken, trauernden und belasteten Menschen in unserer Mitte bitten wir dich um Kraft, Trost und Heilung. Herr, lass sie spüren, dass du stets bei ihnen bist. Wir bitten für die Geschwister, die weltweit dein Wort verkündigen und besonders auch für die, die um deines Namens willen inhaftiert und gefoltert und verfolgt werden, um Mut, Bewahrung und dass du in allen Lebenslagen sie spüren lässt, dass du bei ihnen bist. Für die Kriegsgebiete dieser Welt bitten wir dich um Frieden. Herr, lass diesen sinnlosen Angriffskrieg in der Ukraine ein Ende haben und hilf den Menschen dort. Wir befehlen dir in besonderer Weise dein heiliges Volk Israel an. Allmächtiger Gott, gib ihre Feinde in ihre Hand. Lass die verantwortlichen Politiker dort auf deine Stimme hören. Sende deine Engel zu den Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden. Und lass sie spüren, dass du Wunder tust. Gib den Angehörigen weiterhin Kraft und Trost, das alles auszuhalten. Für die kommende Bundestagswahl, Herr, bitten wir dich, dass du die Herzen der Menschen hier in Deutschland so bewegst, dass die neue Regierung nach deinem Willen gebildet werden kann. Unsere ganz persönliche Fürbitte wollen wir nun in der Stille vor dich bringen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns hört, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Was uns noch bewegt, wollen wir nun in das Gebet legen, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.